RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 13. Februar 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nosia, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. ADB wird Indonesien die Anleihen bis 10 Milliarden US-Dollar geben. Indonesien initiiert ein internationales Treffen über Terrorismus. Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Al Jazeera. Botschafter der Europäischen Union besuchte Bandung. Botschafterin Indonesiens in Finnland sagte, Antara unterstützt die diplomatische Aufgaben. ADB bietet Indonesien die Steigerung der Anleihen an. International Energy Agency, IEA, Indonesien benötigt den Standard der sauberen Energie. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfing am Freitag im Merdeka Palace, Jakarta, den Präsidenten von der Asiatischen Entwicklungsbank ADB, Takehiko Nakao. Bei dem Treffen teilte Takehiko Nakao mit, dass ADB bereit sei, in kommenden 5 Jahren der indonesischen Regierung die Anleihen bis 10 Milliarden US-Dollar zu geben. Die Summe der Anleihen ist höher im Vergleich mit den ADB-Anleihen von 2010 bis 2014, die nur 740 Millionen US-Dollar erreichten. Takehiko Nakao zufolge werden die ADB-Anleihen die Prioritätsprogramme der indonesischen Regierung im Infrastrukturbereich unterstützen. Inzwischen sagte der indonesische Minister für die Planung und die nationale Entwicklungsprogramme, Sofian Jalil, dass die indonesische Regierung die Anleihen von ADB verwenden werde, da Indonesien viele Infrastrukturbauprojekte verwirklichen müsse. ADB bietet Indonesien die Anleihen mit niedrigem Zinssatz und zwar weniger als 2% und länger Frist und zwar 30 Jahren an. Minister Sofian Jalil bestimmte aber bis jetzt noch nicht, welche Bauprojekte von den ADB-Anleihen finanziert werden. Der indonesische Koordinationsminister für Politikrecht und Sicherheit, Luhut Binsar Panjaitan, sagte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass Indonesien ein internationales Sondertreffen zur Behandlung und zur Bekämpfung des Terrorismus initiieren werden. Die ASEAN-Länder und einige andere Länder wie Australien, Großbritannien und die USA werden eingeladen, um an diesem Treffen teilzunehmen. Minister Luhut erklärte weiter, dass die indonesische Regierung in 2 kommenden Monaten die Vorbereitungen für dieses Treffen mache. Das internationale Treffen werde in Jakarta stattfinden und diene dazu, bessere Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus zu bilden, fügte Minister Luhut hinzu. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla empfing am Freitag in Jakarta den Vizekommissar des Franse Kanals Al Jazeera, Abdullah Al Nazar. Al Jazeera sei sehr begeistert mit Indonesien zusammen zu arbeiten, so sagte Abdullah Al Nazar vor der Presse nach dem Treffen mit Yusuf Kalla. Erklärte weiter, dass das Al Jazeera Büro in Indonesien bisher die wichtigen Aspekten in dem Leben des indonesischen Volkes berichte. Durch diese Zusammenarbeit werde Al Jazeera die Programme über die indonesischen Reiseziele sowie die indonesische Kunst und Kultur senden. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Zusammenarbeit dazu beitragen könne, die Zahl der nahöstlichen Touristen von 150.000 zu 300.000 zu steigern. 20 Diplomaten der Europäischen Union besuchten am Freitag die Stadt Bandung in der Provinz Westjava. Der Besuch diente dazu, Europa vorzustellen und die Beziehungen mit der Stadtregierung von Bandung und der Provinzregierung Westjava zu fördern. Der Botschafter der Europäischen Union für Indonesien, Vincent Guerin, erklärte, dass sich er darüber freue, die Provinz Westjava, vor allem Bandung, zu besuchen. Man nennt Bandung Paris van Java. In dieser Stadt fanden viele historische Veranstaltungen wie die Asien-Afrika-Konferenz statt. Bei diesem Besuch möchte Botschafter Guerin mit dem Bürgermeister von Bandung Ridwan Kamil sowie mit den Vertretern der Provinzregierung Westjavas und mit den Bürgern von Bandung den Gedankenaustausch machen. Die indonesische Botschafterin in Finnland, Vivi Setiawati Firman, besuchte am Freitag in Jakarta das Büro der indonesischen Nachrichtenagentur Antara. Dabei brachte sie zum Ausdruck, dass Antara wichtige Rolle spiele, um die diplomatischen Aufgaben zu unterstützen. Antara sei sehr aktiv, die nützlichen Informationen zur Bildung des indonesischen Volkes zu verbreiten und der internationalen Gemeinschaft Indonesien vorzustellen, sagte Wiwik weiter. Botschafterin Wiwik zufolge könne Antara der internationalen Gemeinschaft die Wahrheit mitteilen, die Falschmeldungen korrigieren werde. Ihr zufolge sollten das indonesische Außenministerium und Antara in einem soliden Mechanismus liegen und müssen zugunsten des nationalen Interesses miteinander zusammenarbeiten. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla empfing am Donnerstag in Jakarta den Präsident der Asiatischen Entwicklungsbank ADB, Takehiko Nakao. Bei dem Treffen bot Takehiko Nakao der indonesischen Regierung die Steigerung der Zahl der Anleihen an, um den Infrastrukturbau in Indonesien zu finanzieren. Im Jahre 2014 erreichten die Anleihen, die die Asiatische Entwicklungsbank ADB für Indonesien zur Verfügung stelle, 710 Millionen US-Dollar. Die Summe der Anleihen von ADB ist im Jahre 2015 zu 1,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Takehiko zufolge wolle die Asiatische Entwicklungsbank ADB zu den indonesischen Entwicklungsprogrammen nicht nur im Infrastrukturbereich, aber auch in anderen Bereichen wie Ausbildung, Bankwesen und Privatsektoren auch beitragen. Der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, ist der Meinung, Indonesien brauche den speziellen Standard, um die Vorteile von der Entwicklung der sauberen und erneuerbaren Energien zu erhalten. Dies teilte Fatih Birol am Donnerstag in Nusa Dua auf Bali bei dem Bali Clean Energy Forum der Pressemit. Nach Fatih Birol, die Internationale Energieagentur unterstütze Indonesien, um die Energieeffizienz zu optimieren, weil die indonesische Wirtschaft besser sein werde, wenn man die Energien bis 30% sparen würde. Die Regierung behandelt die Investition in den kleinen und entferntesten liegenden Inseln sowie in den Grenzgebieten vorrangig. Es ist eine Form von dem Bau der integrierten See- und Fischereigeschäftszentren. Dies teilte die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Puji Astuti kürzlich in Jakarta bei dem Geschäft- und Investitionsforum mit. Dabei sagte Ministerin Susi Puji Astuti das die Entwicklung der See- und Fischereigeschäftszentren in den Küstengebieten auf die Prinzipien wie Integration, Effizienz, Qualität und hohe Beschleunigung sich gründe. Sie sagte, ihr Ministerium stelle durch den Stadthaushalt und die Sondermittelzuweisung einen Fonds in Höhe von 22 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um die kleinen Inseln und die Grenzgebiete zu bewirtschaften und zu entwickeln. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompass. Kompass schrieb, die Anhänger des Islamischen Staates IS werden bestraft. Das Amtsgericht Westjakartas verurteilte 7 Anhänger des Islamischen Staates IS und verhängte 3 bis 5 Jahre Gefängnisstrafe über sie. Im Jahre 2014 waren die 7 Verurteilten nach Syrien gegangen und dort 3 bis 7 Monate geblieben. Die Richter von dem Amtsgericht Westjakartas, Ahmad Fauzi, Mohammad Arifin und Shahlan, sagten, dass die 7 Anhänger des Islamischen Staates IS den Radikalismus verbreitet und den Terroristen geholfen haben, sich zu verstecken. Außerdem haben ihre Aktionen den Furcht und den Terror für die anderen Bürger gebracht, die gegen ihren Radikalismus sind. Kompass zufolge sollten wir die Entscheidung der Richter des Amtsgerichts Westjakartas unterstützen. Es ist ein Verbrechen, wenn ein Indonesier mit einer Terroristengruppe wie dem Islamischen Staat IS im Ausland sich zusammenschließen würde. So, wenn sie nach Indonesien zurückkehren dürfen, müssen sie dann bestraft werden. In ihrem Leitartikel am Mittwoch, 10. Februar, schrieb die Zeitung Tempo die Chancen hinter der Massenentlassung. Die Zeitung Tempo kommentiert die Entlassung, die kürzlich von einigen Firmen durchgeführt wurden. Tempo ist der Meinung, man muss vor der Massenentlassung auf der Hut sein. Es gibt viele Analysen hinter der Massenentlassung. Die Regierung sollte nicht langsam sein, den Auswirkungen zuvorzukommen. Die Regierung muss das Wachstum der arbeitsintensiven Industrien und der kleinen und mittelständischen Unternehmen drängen. Die arbeitsintensiven Industrie und die kleinen und mittelständischen Unternehmen können viele Arbeitskräfte anstellen. Die Regierung sollte deshalb den arbeitsintensiven Industrien und den kleinen und mittelständischen Unternehmen verschiedene Ansporner und andere Unterstützungen geben. Die Regierung wird größere Chancen haben, um zu zeigen, dass sie für die Volkswirtschaft Partei nimmt. PT Ford Motor Indonesia und ihre Vertriebagentur sowie PT Panasonic Lighting sind die Firmen, die durch die Massenentlassung die Zahl ihrer Arbeiter reduziert haben. Wir beenden die Presseschau mit dem Leitartikel von der Zeitung Republika. Am Freitag, 12. Februar, schrieb Republika das investitionsfreundliche Wirtschaftspaket. Zum 10. Mal gab die indonesische Regierung ein Wirtschaftspaket heraus. Das Ziel des 10. Wirtschaftspakets ist die ausländischen Investoren. Die indonesische Regierung lockert die Investitionsregeln in 35 Geschäftsbereichen wie Filmindustrie, Restaurant, die Bewirtschaftung der Schnellstraße und die Herstellung und die Versorgung der Medikamente. Diese 35 Geschäftsbereiche sind 100% offen für die ausländischen Investoren. Der Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution, sagte, es sei ein Teil der Bemühungen der Regierung, um den Eintritt der ausländischen Investitionen in Indonesien voranzutreiben. Republika reagierte darüber, dass Indonesien eine Anziehungskraft habe, um die ausländischen Investoren anzulocken. Vor allem zur Zeit las der globale Handel nach. Soweit Presseschau.
kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 13. Februar ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 13. Februar 1945. An dem Tag bombardierten die Alliierten die Stadt Dresden. Die Kampfflugzeuge aus England und Kanada begannen am 13. Februar 1945 mit Luftangriffen gegen die Stadt Dresden. In 3 Tagen wurde die Stadt derart bombardiert, dass die Stadt völlig zerstört war. Mehr als 135.000 Personen kamen dabei ums Leben und Tausende von Menschen wurden verletzt. Die Luftbombenangriffe haben die Stadt Dresden verbrannt und zerstört. Diese Angriffe waren ein wichtiges Element geworden, um die Kooperation zwischen den alliierten Truppen und den roten russischen Truppen zu vertiefen, zum Zwecke bald den Zweiten Weltkrieg zu beenden und die deutschen Nationalsozialisten Nazi zu unterwerfen. Diese Kooperation hat dann letztendlich in weiteren Einsätzen Adolf Hitler als Nazi-Führer dazu gezwungen aufzugeben. Am 13. Februar 1960 führte Frankreich den ersten Atombombenversuch durch. Nachdem es den Vereinigten Staaten USA und der Sowjetunion gelang, Atombomben herzustellen, gelang es Frankreich endlich auch andere Atombomben zu produzieren. Eine Bombe mit der Stärke von 70 Kilotonnen wurde in der Wüste von Tanetrov in Algerien gezündet. Der französische Präsident General de Gaulle sagte dazu, der Erfolg des Atomwaffenversuchs sei ein Symbol des Stolzes und der Kraft Frankreichs. Aber diese Probe bewirkte Proteste der Länder in Nordafrika. 2 Tage später zog Marokko seinen Botschafter aus Paris zurück. Am 13. Februar 1990 wurde das erste Treffen zur Erörterung des Plans der deutschen Wiedervereinigung veranstaltet. Die Idee zur deutschen Wiedervereinigung entstand offiziell zum ersten Mal beim Ottawa-Treffen in Kanada am 13. Februar 1990. Dabei waren 4 Außenminister von den Ländern, die den Zweiten Weltkrieg gewonnen hatten, und die Außenminister aus West- und Ostdeutschland anwesend. Das Ottawa-Treffen wurde unter der Formulierung der 2+4 bekannt. Neben West- und Ostdeutschland trafen sie die Vertreter der USA, Englands, Frankreichs und der Sowjetunion. Nach einem langen Vereinbarungsprozess wurde zugestimmt, das 3. Oktober 1990 als Tag der Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland festgelegt wurde. 6 Tage nach der Wiedervereinigung wurde die historische Berliner Mauer aufgerissen. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema Indonesien und Russland prüfen die Möglichkeit zur Verteidigungskooperation, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der indonesische Präsident Joko Widodo empfing am Mittwoch, den 10. Februar, den Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patrushev im Merdeka-Palast in Jakarta. Dabei wurde der Präsident von seinen Kabinettsminister, der Außenministerin Retno Marsudi, dem Minister für Politik, Recht und Sicherheit Luhut Panjaitan, dem Minister für Justiz und Menschenrechte Yasona Lauli und dem Leiter der Indonesian Police Polri, General Badruddin Haiti, begleitet. Patrushev kam mit dem russischen Botschafter in Indonesien, Mikhail Galuzin. Der Präsident Joko Widodo und Patrushev trafen sich um die Kooperation im Verteidigungs-, Geheimdienst- und Informationsaustauschbereich sowie zur Bekämpfung des Drogenhandels zu erörtern.
Der Minister Luhut Panjaitan sagte der Presse nach dem Treffen, dass es kein Fehler sei, wenn Indonesien die Kooperation im Geheimdienstbereich mit Russland anknüpfen würde, da seit langem Indonesien mehr mit dem Westen zusammengearbeitet habe. Im Zufolge könne die Geheimkooperation in Form von Trainings, der Vermittlung und des Informationsaustauschs sowie der Gerätehilfe durchgeführt werden, vor allem um den Terrorismus und den Drogenhandel zu bekämpfen. Bei diesem Treffen bot die russische Regierung Indonesien ein modernes Waffenausrüstungssystem an. Patrushev sagte dazu, Russland sei bereit, eine Erleichterung des Technologietransfers zu geben. Er bot Kampfflugzeuge vom Typ Sukhoi Su-35, Hubschrauber, Unterseeboote und Schnellschiffe an. Hinsichtlich des Angebots sagte Luhut Panjaitan dazu, die Regierung werde zuerst den Vorschlag der indonesischen Streitkräfte TNI beachten, da diese eher Interesse bei der Nutzung der Waffen habe. Im Zufolge werden sie das Staatsbudget für den Verteidigungsbereich bei einem besseren Wirtschaftswachstum Indonesien weiter erhöhen, sodass dies die Strategieindustrie im Inland entwickeln könne. Vor 20 Jahren hat Indonesien einige Kampfflugzeuge aus Russland vom Typ Su-27 und Su-30, 10 Hubschraubers vom Typ Mi-35, 14 Hubschrauber vom Typ Mi-17, 17 Schützenpanzer von Typ BMP-3F, 48 Rüstungpanzer von Typ BTR-80A und 9000 Gewehre vom Typ Kalashnikov AK-102 gekauft. Im Dezember 2011 unterzeichneten Indonesien und Russland einen Vertrag zum Kauf von 6 Kampfflugzeugen mit dem Wert von 500 Millionen US-Dollar. Die russische Verteidigungsindustrie ist anscheinend wichtig für das indonesische Waffenausrüstungssystem. Liebe Zuhörer, soweit der im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Simulation, wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Reiseziele, die Küche, Kunst und Kultur Indonesien berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen die Festung Van der Wijk in Kebumen, Zentraljava vorstellen. Außer auf der Kurswelle können Sie unser Programm über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, Kebumen ist ein Bezirk in der Provinz Central Java. Wenn Sie hier reisen, können Sie eine historische Tour machen. Einer der historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten ist die Festung Van der Wijk. Diese Festung ist ein Fort der niederländischen Kolonialismus, genau auf der Straße Saptamarga, in dem Dorf Sedayu, in dem Bezirk Kebumen, Central Java. Liebe Zuhörer, nach der Geschichte wurde das Fort Van der Wijk im 19. Jahrhundert etwa 1818 gegründet. Sie können die Zeiteinstellung dieser Festung in der Schrift auf dem Schlosseingang sehen. Das war die Ära der niederländischen Kolonialherrschaft. Der Name Van der Wijk war der des Generals der Niederlande zu diesem Zeitpunkt. Diese Festung diente als Lagerhaus für Nahrung und Waffen sowie ebenso als militärisches Trainingslager der niederländischen Truppen in Diponegoro zur Kriegszeit. Liebe Zuhörer, Die Festung van der Witch ist eine einzigartige und sehr seltene Festung, weil die Struktur und Architektur dieser Festung eine achteckige Form hat. Der Hauptstoff der Wand besteht aus rotem Backstein, sodass die Festung auch Rotes Fort oder das Fort Choichus genannt wird. Der Name Choichus kam aus dem Namen Franz David Choichus, ein Kriegsherr aus Niederländisch-Indien, der ein paar Jahre später von General van der Witch ersetzt wurde. Die Festung, deren Bau von General van den Bosch initiiert wurde, hat eine Fläche von 3,6 Millionen Quadratmeter mit einer Höhe von etwa 9,67 Meter. Diese Festung wurde 4 Jahre gebaut. Sie hatte 2 Stockwerke. Die erste Etage verfügte über 4 Eingänge und 16 sehr große Zimmer, 72 Fenster, 63 Verbindungstüren und Ausfahrten sowie 8 Treppen. Auf der zweiten Etage gab es 70 Verbindungstüren, 84 Fenster und 16 große Zimmer. Im Obergeschoss gab es 4 Stufen zu dem Dach des Forts. Im Jahr 1856 diente die Festung als Militärhochschule speziell für europäische Kinder in Indonesien. Und dann änderte sie den Namen von Choichus zu den van der Witch als Homage am letzterem für seine Verdienste bei der niederländischen Regierung im militärischen Bereich. Liebe Zuhörer, die Festung van der Witch zu erreichen, fahren Sie nach Osten oder Westen von der Stadt Gombong über die Straße vor Worejo, Yogyakarta. Mit einem Ticketpreis von etwa 10.000 Rupiah genießen Sie die Schönheit dieser Festung. Sie können Ihre Kinder mitbringen, denn hier gibt es einen Spielplatz für Kinder wie Spielplätze und Wasserbälle. Eine einzigartige Sache ist die Mini-Zug an der Spitze des Schlosses. Mit diesem Zug können die Besucher das Schloss umfahren und die Aussicht auf die Gegend von der Spitze der Burg aus genießen. Vielleicht ist dies die einzige Festung in Indonesien, auf der die Besucher die Spitze der Burg besteigen können. Um mit dem Zug um dieses Fort zu fahren, bezahlen Sie nur 5.000 Rupiah pro Person für 15 Minuten Reise. Sie können hier übernachten. Der Preis der Unterkunft beträgt etwa 150.000 bis 200.000 Rupiah pro Nacht. Wenn Sie in die Zentral-Java-Provinz reisen, besonders nach Kabupaten Gombong, vergessen Sie nicht, zur Festung van der Witch zu kommen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Dies und Das. Heute geht es das Wichtigste von Mangroven. Liebe Zuhörer, Mangroven sind Pflanzen, die viele Nutzen haben. Mangroven haben große Bedeutung für die Gesellschaft und auch für die ökologische Nachhaltigkeit. mangrufen können Küstenerosion oder Abrieb halten. Nur Hidayati, die Chefin von der Wahana Lingkungan Hidup Indonesia oder der Nichtregierungsorganisation im Bereich dem Umwelt, sagte, dass Mangroven sehr wichtig seien. Wenn das Mangroven-Ökosystem zerstört wäre, ist es einfacher für Salzwasser oder Meereswasser in unseres Grundwasser einzudringen. Liebe Zuhörer, wie Nur Hidayati gesagt hat, wenn es keine Mangroven mehr gäbe, würde das Mangroven-Ökosystem sehr schwierig entwickeln. Es braucht einige Jahre, um es groß zu werden. Das Mangroven-Ökosystem ist auch ein Ort für Fische. Indonesien hat einen Mangrovenwald mit verschiedenen Arten. Es gibt ungefähr 202 Arten von Mangroven. Aber in Wirklichkeit haben sich Mangrovenwälder in Indonesien verschlechtert. Man baut viele Resorts direkt am Strand. Das Bewusstsein für die Resortsunternehmer ist notwendig, um die Mangroven in den Küsten zu erhalten. In Indonesien gibt es nur wenige Mangrovenwälder, die noch gut erhalten werden. Die Mangroven sind nicht nur die Verantwortung der Regierung. Die Gesellschaften sollen Aufmerksamkeit auf Mangroven schenken. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo, liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die indonesische Sängerin Maudy Ayunda vor. Sie hat einen vollständigen Namen, Ayunda Fasa Maudy, begann ihre Karriere als Filmschauspielerin seit dem Jahr 2006. Bevor wir sie näher kennenlernen, hören Sie ein Lied von Maudy Ayunda mit dem Titel Cinta Datang Terlambat oder auf Deutsch Liebe kommt zu spät. Gute Unterhaltung.
Saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah terhiraukan rasa. Aku hanya ingin
hatiku saja. Tapi mengapa cinta datang terlambat? Tapi saat semuanya datang terlambat. Cinta datang terlambat.
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Cinta datang terlambat oder auf Deutsch Liebe kommt zu spät von Maudie Ayunda. Dieses Lied ist eine erste Single aus dem zweiten Album von Maudie mit dem Titel Moments, das im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. Während das Lied Cinta datang terlambat oder auf Deutsch Liebe kommt zu spät veröffentlichte im August 2013. Dieses Lied ist das originale Filmsoundtrack mit dem Titel Refrain, das im Juni 2013 veröffentlicht wurde. Dieser Film wurde von Maudie gespielt. Dieser Film erzählt über die Freundschaften seit der Kindheit zwischen von zwei Freunden. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied mit dem Titel By My Side oder An meiner Seite von Maudie Ayunda. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Sie hören gerade By My Side oder An meiner Seite von Maudie Ayunda und David Choi. Maudie Ayunda war im Jahr 2009 eine Covergirl-Finale. Sie liebte die Kompositionen von David Choi. David Choi ist eine Sänger aus Amerika. Maudie Ayunda hat eine Kollaboration mit David Choi. Der Prozess in dem Lied By My Side ist interessant, weil die beiden nicht zusammen aufgenommen wurden. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Maudie Ayunda mit dem Titel Bayangkan Rasakan oder auf Deutsch Stell mein Gefühl vor und Untuk Apa oder auf Deutsch Was für. Auf Wiederhören.
Sekilas di hidupku, namun meninggalkan luka tak terhapus oleh waktu. Tertawa hanya untuk tenangkan jiwa, namun yang ku rasa hampa semua hilang tak tersisa. Bayangkan, rasakan. Bila semua berbalik kepadamu, bayangkan, rasakan. Bila kelak kau yang jadi diriku, terdiam di tengah heningnya malam. Coba untuk memaafkan dan lupakan kesedihan. Maaf, sangat sulit kau ucapkan. Selalu ada pembenaran atas hal yang kau lakukan. Thank you.
kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Cinta tak bertumpu pada status. Semua orang tahu bila kita sepasang kekasih, namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Oh, untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta?
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören.
kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa percaya, ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Ada di sini
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.